Zum Beispiel, wenn ein Mensch verstorben ist, muss ich das Fenster aufmachen, damit die Seele den Weg findet und nicht ewig gefangen ist im Haus. Nein. Leute, wir müssen wirklich genauer hingucken auf die Dinge, die wir tun und warum wir sie tun und überlegen, welchen Nutzen und welchen Zweck hat es. Die Leute damals also kriegen von Gott den Auftrag, nehmt ein bisschen Ysop und streicht damit das Blut von dem Lamm an die Türpfosten. Aber warum? War das eine magische Handlung? War dieses Ysop entscheidend? Vielleicht konnte man mit Ysop oder kann man mit Ysop besser malen als mit Rosendornen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott gerade Ysop genommen hat. Vielleicht gab es das da besonders viel in der Gegend. Vielleicht hat Gott der Geruch von Ysop gefallen. Vielleicht fand Gott auch einfach diese Farbe schön. Oder den Kontrast zwischen dem blauen Ysop und dem roten Blut. Ich weiß es nicht. Aber das Entscheidende war letztlich nicht das Ysop. Das Entscheidende war der Gehorsam des Volkes Israel gegenüber ihrem Gott. Nämlich, dass sie Ysop nehmen, weil Gott sagt, nimm Ysop. Und dass sie ein Lamm nehmen, entweder von einer Ziege oder einem Schaf, da konnten sie aussuchen, was sie gerade besser nehmen konnten. Und dass sie das Blut von diesem Tier genommen haben und dass sie das hingestrichen haben. Und dass sie in dem Haus geblieben sind, wo sie den Türstock mit markiert haben. Und dass sie erst am nächsten Tag rausgegangen sind. Der Gehorsam des Volkes Israel gegenüber ihrem Gott war entscheidend. Und am nächsten Tag haben sie erlebt, dass es gut ist, Gott zu gehorchen. Weil in jedem Haus, wo nicht mit Ysop Lammblut an den Pfosten hingepinselt wurde, ist der Erstgeborene gestorben. Naja, was heißt gestorben? Er wurde getötet. Außer halt da, wo die Menschen das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Es ist also gut, auf Gott zu vertrauen. Es ist gut, hinzuhören, was Gott sagt und ihm zu vertrauen. Und ihm zu gehorchen, auch wenn manchmal vielleicht so ein Gedanke hochkommt, so von wegen, Herr, warum? Warum soll ich das denn so tun? Und das ist ja letztlich auch das, was der Teufel immer wieder ausnutzt. Er sagt, sollte Gott gesagt haben und uns dann versucht einzureden, ach, nimm das nicht so ernst mit dem, was Gott gesagt hat. Mach lieber dein eigenes Ding. Nee, es ist wichtig, dass wir hinhören, was Gott sagt. Und dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen von den guten Ordnungen Gottes, die er gegeben hat. Ysop wird in der ganzen Bibel genau 12 Mal erwähnt. Davon die allermeisten Male im Alten Testament. 2. Mose 12, gerade haben wir es gehört, das erste Mal. Sie sollen also mit Ysop das Lammblut am Türpfosten hinmalen. Und dann ist es ja so, dann kommt der Todesengel, geht da vorüber, wo das hingemalt ist. Da, wo es nicht hingemalt ist, geht er nicht vorüber. Und am nächsten Tag darf das Volk Israel ausziehen. Weil der Pharao begreift, hoppla, ich habe mein eigenes Volk geopfert, weil ich so halsstarrig war. Weil ich so verstockt war im Herzen. Und lässt sein Volk gehen. Jagt ihm nochmal hinterher, aber das geht ja dann auch nicht gut aus. Und das Volk ist dann also unterwegs und dann später in 3. Mose, wie heißt 3. Mose doch gleich in der Fremdsprache? Levitikus, genau. Einem, die Leviten lesen, ne? Da, so. Levitikus, also Levitikus ist das Gesetzbuch. Da steht nochmal ganz deutlich drin, da gibt Gott lauter Gesetze, die zum Teil manchmal bisschen verrückt sind, ein bisschen seltsam für unsere Ohren heute. Und da mittendrin, 3. Mose 14, da geht es um die Reinigung von Aussatz. Fiese Krankheit. Und genau, bei mir ist es schon übersetzt mit Hautkrankheiten. Die Reinigung nach ansteckenden Hautkrankheiten. 3. Mose 14, da kommt Ysop auch immer wieder vor, weil nämlich da sollen die Priester dann bestimmte Riten vollziehen, um einen Menschen, der wieder gesund geworden ist, sozusagen dann auch wirklich wieder rein zu machen dadurch. Und da spielt Ysop dann auch nochmal eine Rolle. Und dann blättern wir ein ganzes Stückchen weiterhin zu den Psalmen. nämlich zu dem Psalm 51. Einer der vielen Psalme, die der David geschrieben hat. Und den hier, nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war und ihm deutlich gemacht hat, du, Gott hat das gesehen, was du da angestellt hast mit dem Uriah und der Bathseba und so. Und dann betet der David diesen Psalm 51 und sagt, Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht, denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Und im Hebräischen heißt es, entsündige mich mit dem Ysopzweig. Also auch hier in diesem ganz, ganz bekannten Psalm, weil er mit einer ganz bekannten Geschichte verknüpft ist, kommt der Ysop drin vor. Der David sagt, entsündige mich mit dem Ysop. Also Ysop hatte schon immer so eine Bedeutung für Reinheit, für wurde auch verwendet eben für solche Riten, wo es dann um Vergebung ging, wo es um Gnade ging, um Reinheit. Und da spielt der Ysop eine Rolle, obwohl der so unbedeutend scheinbar ist. Es ist jetzt ja auch nichts besonders Großartiges. Es ist ein kleines Gewächs, das auf ziemlich kargen Stellen wächst. So. Aber hat eine große Bedeutung. So, und dann betet der David also, indem dass er erkennt, dass es wirklich Sünde war, die er da gemacht hat. Ich finde es so gut von ihm, dass er auch mal Sünde beim Namen nennt. Wir tun uns da heute manchmal ein bisschen schwer mit, ne? Sünde auch mal beim Namen zu nennen, sagen, Herr, das ist einfach Sünde, ja, Ehebruch ist Sünde. So, er hat schließlich nicht nur Ehebruch begangen, sondern auch Mord, er hat den Uriah auch noch töten lassen und so, oder dafür gesorgt zumindest, dass er auf alle Fälle stirbt. Und er kommt damit zu Gott und sagt, Herr, bitte vergib mir. Ich bete persönlich immer wieder mal diesen Psalm 51, die Verse 12 und 13 und 14, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. In dem Gehorsam gegenüber Gott liegt ganz viel Hoffnung und Zukunft. Und deswegen ist es so gut, das zu tun. So wie das Volk Israel damals beim Auszug, die das dann gemacht haben. Die ein Lamm gesucht haben, die Ysop gesucht haben und Kräuter und alles Mögliche und so und diese ungesäuerten Brote gebacken haben und das dann gemacht haben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und dann erlebt haben, Gott zu gehorchen heißt, in die Freiheit geführt zu werden. Der David erlebt es genauso. Gott zu gehorchen heißt, in die Freiheit geführt zu werden. Raus aus Sünde und Schuld, raus aus meinem eigenen Versagen, hinein in die Gegenwart Gottes, in die ich treten darf. Voller Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Nicht nur des Gerichts und des Urteils, sondern der Gnade. Und das ist so gut zu wissen. Und dann eben Johannes 19. Johannes 19, die Geschichte von der Kreuzigung. Da heißt es dann, Jesus wusste in Vers 28, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Und dann neigte er den Kopf und starb. Und so schließt sich der Kreis mit diesem Ysop. Und auch das Bild, nämlich das Bild mit den Balken, die mit Blut beschmiert sind. Da sind also Balken mit Blut beschmiert, beim Auszug aus Ägypten und auf Golgatha. Da sind Balken mit Blut beschmiert, und zwar nicht mit unserem Blut, sondern mit dem Blut vom Opferlamm. das stellvertretend stirbt für uns. Damit wir nicht sterben müssen, muss ein anderer sterben. Damit aus dem Volk Israel damals keiner sterben muss, muss ein Lamm sterben. Bei den Ägyptern stirbt einer, der Erstgeborene. Bei Gott stirbt auch einer, der Erstgeborene, nämlich Jesus. Und so schließt sich dieser Kreis und so entsteht ein ganz neues Bild, nämlich das Bild von Rettung und von Freiheit, das Gott selbst stiftet, das wir Menschen nicht machen können, wo wir nicht einfordern können, sondern was Gott uns gibt, was von ihm kommt. Nicht wir Menschen sagen, Herr, wir machen das jetzt so und so und so und dann bist du uns gnädig, gell? Sondern Gott sagt, pass auf, ihr nehmt jetzt ein Lamm und Ysop und sowas alles. Und Jesus betet, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Gott sagt, das ist mein Wille. Nämlich, dass du dein Leben gibst zur Rettung für viele. Das Entscheidende ist nicht der Ysop. Das Entscheidende ist das Blut des Lammes. Und das Entscheidende ist das, was dahinter steht, nämlich, dass wir einen Gott haben, der uns retten will. Nicht der verdammen will, sondern der retten will. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Ein Gott, der immer wieder auf der Suche ist nach dem Menschen, um ihn zu retten, um ihn zu erlösen, um ihn frei zu machen und ihn in die Freiheit zu führen. Komma, wenn der Mensch sich ihm anvertraut und ihm gehorsam ist. Weil das ist ja das andere. Das ist auch das, was der David erkannt hat. Er hat gemerkt, hey, ich kann nicht leben, so wie ich will und machen und tun und lassen, was ich will, nur weil ich König bin. Sondern es ist wichtig, dass ich Gott gehorsam bin und dass ich ihm treu bin und dass ich mich an seine guten Ordnung, dass ich mich an seine Gesetze, an seine Gebote halte. Und da, wo ich seine Gebote übertrete, da ist es notwendig, dass ich zu Gott zurückkomme und dass ich ihn um Vergebung bitte. Nicht, dass ich einfach so weitermache, als wäre nichts passiert, sondern dass ich zu Gott komme und sage, Herr, entsündige mich mit dem Ysop. Ich würde heute sagen, führ mich an dein Kreuz. Führ mich an dein Kreuz. Führ mich hin zu den Balken, die mit Blut beschmiert sind. Weil da Rettung und Heil ist. Nicht für das Lamm, aber für mich. Für das Lamm bedeutet es den Tod. Und deswegen kann ich das so gut verstehen, als Jesus dann im Garten Gethsemane zittert und Blut und Wasser schwitzt und sagt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann aber den Blick auf Gott richtet und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und sich eben dann hingibt als Lamm und geschlachtet wird, geopfert wird und stirbt auf eine schreckliche Art und Weise, damit wir leben dürfen. Welche Punkte gibt es in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich stehen die zwischen Gott und mir? Da war ich Gott ungehorsam, da bin ich ihm weggelaufen, da versuche ich Sünde zu verheimlichen und vertuschen. Aber der Heilige Geist ist einer, der uns immer wieder auch überführt und in Wahrheit hineinführt. Und in Wahrheit ist kein Platz für Finsternis. Und ich will dich gerne ermutigen, heute an diesem Tag, der so schön ist da draußen, der uns so entgegenlacht, einen Spaziergang mit Gott zu machen. Und wenn du nicht so gut zu Fuß bist, dann setz dich auf deinen Lieblingssessel zu Hause. Und bete. Und lass dich von Jesus an sein Kreuz führen. Das Kreuz ist der Ort, wo all unsere Sünde und unsere Schuld vergeben wird. Alle. Jede. Und Sünde hat immer was zu tun damit, dass wir gegen gute Gebote Gottes leben, die zusammengefasst sind in diesem Dreifachgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann überprüf dein Herz und überleg, Mensch, wo bin ich denn hart geworden gegenüber Gott, meinem Nächsten oder mir selbst? Wo trage ich Menschen was nach? Wo suche ich nicht den Frieden, sondern wo suche ich das Weite oder was auch immer? Wo suche ich nicht die Gegenwart Gottes? Wo versuche ich sogar vielleicht,